Hallo allerseits, willkommen zum zweiten Vortrag unserer Session, wo es um OpenStreetMap und mit dem Fokus auf Softwareentwicklung geht. Jetzt bei dieser Vortrag handelt auch von OpenStreetMap, obwohl es in der Beschreibung erst gar nicht das Wort nicht explizit vorkommt, aber die Leute, die sich auskennen in dem Thema, wissen es natürlich. Michael Reichert ist auch kein Unbekannter im OSM-Umfeld. Wir sind jetzt auf jeden Fall gespannt, was sich jetzt hinter Shortbread verbirgt und sind gespannt, was du uns darüber erzählen hast.
Vielen Dank für die einleitenden Worte, Jakob. In meinem Vortrag Vektorteilerfahrungen mit Shortbread geht es natürlich nur um OSM-Daten. Zuerst zur Motivation. Dann möchte ich das Shortbread-Schema vorstellen, wie wir in der Geofabrik, wo ich arbeite, die Vektorteils mit TileMaker erzeugen. Erfahrungen beim Umgang mit dem Rasterteil-Rendering mit Mapnik, wenn man als Datenquelle Vektorteils verwendet, und zum Schluss einen Ausblick für das Shortbread-Projekt selbst. Zur Motivation. Klassisches Rasterteil-Rendering heißt, man hat einen Kartenstil und hat einen Tile-Cache. Das heißt, wenn man 5 Kartenstile anbieten möchte, braucht man 5 Tile-Caches. Irgendwann sind die Festplatten voll. Das skaliert nicht besonders gut. Vektorteils, man kann mit beliebig vielen Kartenstilen arbeiten, aber nur einem Tile-Cache, weil man eben Vektorgeometrien cached auf dem Tile-Server und keine Rastergrafiken. In der Geofabrik haben wir seit 2016, 2017 tatsächlich schon Vektorteils im Einsatz für einzelne Rasterteilkartenstile, die eher schwach nachgefragt sind. Bislang haben wir ein Vektorteilschema verwendet, das auf den Layern von OSM Cardo vom Stand etwa 2016 basiert. Das sind sehr große Vektorteils, also das einzelne Vektorteil ist in seiner Datenmenge sehr groß. Die Produktion ist sehr langsam, da braucht die Teilerstellung für den gesamten Planet einen Monat. Was auch daran liegt, dass eine Datenbank daran noch beteiligt ist. Und für die Details dazu verweise ich auf den Vortrag meines damaligen Kollegen Rory McKen auf der State of the Map 2016. Dieses Setup ist aber nicht zukunftsfähig, weil es eben schwer und langsam ist und die Software hätte eigentlich auch mal wieder aktualisiert werden müssen, damit sie auf aktuellen Ubuntu-Distributionen noch läuft. Wir wollten deshalb in der Geofabrik ein neues Vektorteilschema haben und haben uns angeschaut, was es gibt. Wir wollten keine Namensnennung für das Schema von unseren Kunden verlangen, sondern nur die Namensnennung für die OSM-Daten. Sonst hat man irgendwann unten rechts in der Karte eigentlich nur noch Text stehen und kein Kartenbild mehr, weil man lauter Quellenangaben machen muss. Das Rasterteil-Rendering sollte weiterhin mit Mapnik erfolgen. Da haben wir angeschaut, das Mapbox-Vektorteilschema ist direkt rausgeflogen, das ist proprietär. Da haben schon die OpenMap-Tiles-Leute vor Jahren Ärger mit Mapbox gehabt, deswegen, als sie das nachgebaut haben. Das OpenMap-Tiles-Schema selbst ist zwar unter einer freien Lizenz, aber das ist die CC BY-Lizenz. Das heißt, da ist eine Namensnennung erforderlich und es benötigt eine Datenbank. Und die Erstellung der Vektorteils ist so kompliziert, dass direkt Docker angepriesen wird. Das ist uns zu kompliziert, das soll einfacher sein. Das Ziel ist also einfach, schnell und schlank. Und keine Datenbank, die Schema-Lizenz ohne Namensnennung und ohne Share-Alike natürlich. Und deshalb sind extra Features auch in ergänzenden Schemata zu finden und nicht im Shortbread-Schema selbst. Shortbread übrigens ist ein schottisches Gebäck, das man zu Tee reicht. Das ist ein Mürbeteig-Gebäck. Das Shortbread-Schema selbst hat als Layer Boundary Labels, also Punkte zur Beschriftung von Verwaltungsgrenzen, aber nur die Admin-Stufen 2 bis 4, also Nationalstaaten bis Bundesstaaten, Straßenflächen, Beschriftungsnodes, Punkte, Adresspunkte, POIs, Beschriftungspunkte für Wasserflächen und für sogenannte Blaze Nodes, also besiedelte Orte. Grenzen zwischen Verwaltungsgebieten sind bei uns im Vektorteilschema als Linien vorhanden. Es werden auch umstrittene Grenzen unterstützt, da ist dann ein extra Attribut gesetzt. Natürlich ein Streets-Layer für Straßengeometrien, einen nochmal für ein Linien-Layer für Straßennamen und für Seilbahnen. Brücken als Flächen, Straßenflächen, Gebäude, Wasserflächen, Landflächen und auch nennen Sie was, Sondernutzungsflächen, also wie jetzt zum Beispiel Schulen oder Universitäten. Und dazu noch Dämme und Piers als Linien und als Flächen, weil die in OpenStreetMap teils linienförmig, teils flächenförmig erfasst sind. Damit muss sich dann leider der Kartenstil-Autor herumschlagen mit diesen Eigenheiten. Das wollten wir und konnten wir nicht auf die Schnelle eliminieren. So, wo kommen die Daten für Shortbread her? Die Hauptdatenquelle ist der Blendedump oder ein regionaler OSM-PBF-Extrakt. Außerdem nutzt der Tilemaker, den wir einsetzen, auch noch drei Shapefiles. Das sind zwei Shapefiles von OSM-Data OpenStreetMap.de, das von Jochen Topf betrieben wird. Und zwar vereinfachte Meeresflächen und die Meeresflächen selbst für verschiedene Zoomstufen, für die niedrigen, die vereinfachten. Und die Beschriftungspunkte für die Verwaltungsgebiete erzeugen wir nicht direkt aus dem Blendedump heraus, sondern mit einer Postgres-Datenbank, die mit OSM der PGSQL importiert wurde. Der Grund ist nämlich, dass der Tilemaker für Beschriftungspunkte nur Zentroide machen kann. Das ist aber bei Staatsgebieten problematisch, weil das Zentroid von Norwegen liegt, glaube ich, nicht in Norwegen. Das sehen wir auch nachher noch auf einem der Beispielrenderings, dass es noch andere Verwaltungsgebiete gibt, deren Mitte außerhalb des Gebiets liegt. Es gibt derzeit einen Kartenstil für Mapnik mit Karto-CSS für diese Vektorteils. Das ist der sogenannte Shortbread Mapnik-Stil. Der ist auch schon auf GitHub unter freier Lizenz. Ihr seht hier zwar einige Beispielrenderings. Das ist halt so eine, ja, Standard-Basiskarte, ein bisschen weniger farbenfroh wie OSM-Karto, aber nicht absolut blass. Diesen Kartenstil findet ihr auch jetzt schon zum Anschauen auf map.geofabrik.de, wo er produktiv in Betrieb ist. Er enthält keine Points of Interest. Das haben wir dort weggelassen. Rasterteils mit Mapnik. Man lernt sehr viel, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, ich bin auch in Bereiche vorgedrungen, die noch nicht so wirklich erforscht sind, sage ich jetzt mal. Also, ich glaube, ich sollte mir jetzt mal einen Stack Overflow-Account anlegen zum Antworten schreiben. Vektorteils direkt als Datenquelle geht nur, wenn man die Node.js-Bindings von Mapnik verwendet. Diese sind, glaube ich, im Auftrag von Mapbox mal entwickelt worden, als Mapbox noch Mapnik eingesetzt hat. Das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her. Es gibt ein GDAL-Input-Plugin für Mapnik, das wir deswegen verwendet haben. Das ist ab Version 2.3 enthalten. Aber da gibt es eine ganze Reihe von Einschränkungen. Und zwar, man kann bei GDAL einen Treiberpräfix vor dem Pfad angeben, damit man nicht erst noch automatisch den Treiber ermitteln muss. Das wird mit Mapnik nicht unterstützt, weil Mapnik dieses Präfix nicht abtrennt. Das heißt, dann heißt halt File Not Found. Die Metadata.json-Datei, die zu den Vektorteils gehört, und die Vektorteils selbst müssen lokal im Dateisystem vorhanden sein. Ein automatischer Download per HTTP geht nicht. Und die sogenannten Open Options von GDAL werden auch von Mapnik nicht unterstützt. Das heißt, man kann die Vektorteils nicht aus einer mbtiles-Datei laden, sondern sie müssen als zxy.pbf im Dateisystem vorliegen. Und der Pfad muss auf das Verzeichnis der jeweiligen Zoom-Stufe zeigen. Und das hat zur Konsequenz, dass wir einen Kartenstil pro Zoom-Stufe brauchen und nicht einen für alle Zoom-Stufen. Das heißt, in dem Mapnik XML hier mal beispielhaft ein kleiner Auszug muss extra drinstehen, ja, das ist jetzt hier der Layer für Zoom-Stufe 12. Das heißt, wir haben dann jeweils einen Kartenstil pro Zoom-Stufe 0 bis 13 und einer für 14 und größer, weil ab der Zoom-Stufe 14 haben wir nur noch einen Satz Vektorteils. Wir haben deswegen auch den T-Rex erweitert, der bei uns im Tile-Rendering-Stack verwendet wird, sodass er seit Version 0.8 mehr als eine Kartenstil-Datei für einen Kartenstil, den er ausliefert, unterstützt. Also bislang gab es nur die Map-File-Option in der Konfigurationsdatei und jetzt gibt es noch Map-File.Zahl und das ist eben die Zoom-Stufe, für die ein anderer Kartenstil verwendet werden soll. Das Styling mit Cosmtic ist nicht möglich. Da bin ich dran gescheitert. Das heißt, die Kartenstile habe ich schlicht und einfach im Texteditor geschrieben und dann mit NIC 4 Beispielbilder gerendert. Ist zwar nicht so komfortabel, aber es geht auch. Wegen der Anforderung, dass wir einen Kartenstil pro Zoomstufe brauchen, kann man eben nicht mit diesen typischen Repository-Strukturen arbeiten, die bei den Karto-CSS-Stilen üblich sind. sondern man nimmt wie gehabt eine MML-Datei mit den Layer-Definitionen, wobei man dort eben nicht den Pfad zu den Vektorteils oder zur Datenquelle angibt. Und man hat die mehrere MSS-Dateien. Dafür braucht es jetzt noch zusätzlich ein Python-Skript. Das haben wir jetzt auch auf GitHub, das die MML-Datei als Template begreift und dort eben dann aus dieser MML-Datei mehrere MML-Dateien erzeugt, eine pro Zoom-Stufe, die dann nachher mit Kato in XML umgewandelt werden. Das heißt, das ist eine kleine Template-Engine. Zur Performance von TileMaker, also zur Vektorteilerstellung, er benötigt 400 bis 500 GB RAM für einen Planet. Laufzeit hängt sehr davon ab, was für Hardware man hat. Unser schneller Server braucht 9 Stunden dafür. Der hat also 64 Kerne, 128 Threads, die Ausgabe auf NVMe-Datenträgern. Das ist sehr schnell, da könnte man prinzipiell jeden Tag ein Update rendern. Da ist dann eher dann wieder das Weiterverteilen an die eigentlichen Teilserver die Schwachstelle, der Engpass. Wenn man weniger Kerne hat oder gar auf Festplatten schreiben möchte, dann kann man mit 30 Stunden Laufzeit rechnen. Ich empfehle, lass die Finger von Festplatten, schmeiß den Mülleimer. Was wir noch untersuchen müssen, ist, ob inwiefern es nützlich ist, den Planet in mehrere Regionen aufzuteilen und die höheren Zoom-Stufen, also ab Zoom-Stufe 8 bis 14, mit kleineren Gebieten zu arbeiten, wie zum Beispiel nur ein Kontinent. Denn bei Zoom-Stufe 7 ist ein Sprung, was die Anzahl der Features in der Layer angeht. Für die kleineren Zoom-Stufen kann man einen gefilterten Planet verwenden, der bloß noch 4 GB groß ist, weil man da sehr viel aus Shapefiles nimmt und noch ein bisschen Staatsgrenzen hat. Das werden wir noch untersuchen und da wird es in Zukunft sicherlich noch einen Vortrag zu dem Thema geben. Nun zum Ausblick. MB-Tiles-Dateien gehen nicht mit Mapnik. Dieses ZXY-Schema hat den Nachteil, dass man sehr viele Inodes benötigt. Das heißt, typischerweise muss man als erstes mal wieder die Partition neu formatieren. Die Tiles benötigen etwa 1,1 Terabyte Platz zurzeit. Und daher wäre eine mögliche Lösung, alle Vektorteils in einer Datei zu speichern, hintereinander mit einem Index dazu. Dazu verweise ich auf den Vortrag von Michael Greil morgen Mittag zu Versatiles. Es gibt derzeit noch keinen Release von Shortbread, den wird es dann voraussichtlich nächste Woche geben. Es sind noch ein paar Bugfixes, die ich noch merchen möchte. Und die ganzen Tiles müssen alle noch erstellt werden. Das Shortbread ist ein Open-Source-Projekt. Wir laden also daher auch andere zur Mitarbeit daran ein, das Schema weiterzuentwickeln, Bugs zu finden und zu beheben. Wir haben auch schon etliche Pull-Requests akzeptiert. Wir möchten eine semantische Versionierung pflegen. Das heißt, wir achten darauf, dass wenn es nicht abwärtskompatible Änderungen gibt, dass das auch in der Versionsnummer richtig sichtbar ist, damit man da auch gescheit arbeiten kann. Ein Kartenstil für MapLibre, der ist noch in Arbeit, oder habt ihr schon einen? Drei habt ihr schon, das zeigt ihr dann morgen. Und in Arbeit ist bei uns noch eine Konfiguration für OSMTP GSQL, sodass man auch eine Datenbank mit OSM-Daten befüllen kann, die Tabellen hat, als wären es Vektorteils von den Inhalten her. Damit kann man dann auch die Mapnik-Stile direkt mit einer Datenbank verwenden. Das ist vor allem für die Kartenstilentwicklung nützlich. Der Quellcode unseres Projekts ist auf GitHub, auf mehrere Repositories verteilt und wir laden zum Nutzen und Mitmachen ein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Gut, vielen Dank, Michael, für den spannenden und detailreichen Vortrag. Wir haben online noch keine Fragen. Gibt es denn aus dem Auditorium eine Frage? Ja.
Ja, danke, Michael. Auf einigen Folien stand oben mal drauf Rasterteils mit Mapnik. War das jetzt ein Copy-and-Paste-Typo oder habe ich irgendwas missverstanden?
Das ist richtig. Wir haben Vektorteils auf dem Server liegen und produzieren damit Rasterteils für die Kunden.
Okay. Danke.
Wieso habt ihr für die Generierung der Rasterteils Mapnik benutzt und nicht sowas wie MapLibre GL Native?
Weil wir bislang schon sehr intensiv Mapnik im Einsatz haben und das halt recht gut kennen. Und es sich damit eben auch in unseren normalen Tileserver-Stack integrieren lässt, der parallel auch aus einer Datenbank Rasterteils erzeugt.
Eine weitere Frage kommt gleich.
Nicht leuchten, okay. habe ich das schon richtig gesehen bei der Folie? 400 bis 500 Gigabyte an RAM? Also ich kenne so 128, aber so viel? Oder?
Das ist richtig.
Mit was ist das begründet?
Der Tilemaker lädt alle Daten, die er aus dem Blend geladen hat, erstmal in RAM. Dafür ist er eben recht schnell. Und 400, 500 Gigabyte ist halt doch ein bisschen viel. Das sind die Server bei Hetzner dafür recht teuer. Deshalb möchten wir das runterkriegen, idealerweise auf 128 Gigabyte, indem wir einfach die Regionen nacheinander prozessieren, damit die Server bezahlbar bleiben.
Okay, danke.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Habt ihr darüber nachgedacht, einen Cache aufzubauen für den Tilemaker, ähnlich wie der Plane-Tiler das macht, dass er das nicht alles in RAM ladet?
Nein, bislang nicht.
Weil das ist gerade, ich glaube, der Unterschied zwischen Plane-Tiler und Tilemaker, der eine ist in C++, der andere in Java, und der Plane-Tiler schafft das mit den 128 GB auszukommen, weil er halt so eine lokale Caching-Struktur aufbaut.
Kann es sein, dass man den Plane-Tiler noch nicht konfigurieren kann, sondern er sein Schema hardcodiert hat?
Er hat es relativ hardcodiert. Ist ein bisschen was geht, aber...
Das ist dann für uns nicht geeignet. Dann müsste ich ja den Plane-Tiler folgen. Wir haben zwar den Tilemaker derzeit auch gefolgt, aber nur, um ein neues Feature zu haben, das noch nicht gemerged ist.
Ja gut, aber die Technologie von dem Cache schließt das ja nicht aus. Wenn ihr das Schema kennt, wo ihr hin wollt, dann könnt ihr auch darauf basierend einen Cache bauen.
Okay, noch weitere Fragen? Dann habe ich noch eine... Ist schon Shortbread in MapLibre nutzbar?
Ja.
Ja. Kurze Antwort.
Der Kartenstil ist dreiviertels fertig oder so.
Dreiviertel?
Ja.
Okay. Alles klar. Also ist absehbar, dass man das dann auch wirklich bald in wirklich einsetzen kann. Gut, also ich sehe schon, das Thema regt zur intensiven Diskussion an.
Ach, ich möchte noch anmerken übrigens, es wird dann auch nächste Woche Teilpakete für alle Regionen der Welt auf dem Geofabrik-Download-Server geben.
Ah ja, das ist doch gut zu hören. Dann kann man das gleich mal bei sich ausprobieren.